Wir merken auch, dass es eine große Sehnsucht jungen Menschen nach Familie gibt, nach diesem Ort, der Rückhalt gibt.
Ab die 30 Jahre ungefähr ist das typischerweise der Fall, dass man dann überlegt, doch zu reproduktiven Tätigkeiten zu schreiten und reproduktive Effekte in Kauf
zu
nehmen.
Wie schön ihr das sagt.
Willkommen bei Grundsatz, dem neuen Podcast der Politischen Akademie. Mein Name ist Christian Geit-Laudenbach. Ich freue mich, euch durch die neue Serie begleiten zu dürfen. Grundsatz, das ist nach durchaus intensiven Überlegungen, wie denn dieser Podcast heißen könnte, aus dem Arbeitstitel heraus der Titel Fixstarter dieser in regelmäßigen Abständen erscheinenden Serie geworden. In unserer heutigen ersten Folge wollen wir das Thema Familienbonus, Familienbonus Plus in den Fokus rücken. Dazu habt ihr eingangs schon Statements meiner beiden heutigen Gäste zu diesem Thema gehört. Zum einen die Präsidentin der Politischen Akademie und Hausherrin Magister Bettina Rausch und zum anderen Professor Wolfgang Matzerl, bekannter wie renommierter Arbeits- und Sozialrechtler und Leiter des Österreichischen Instituts für Familienforschung. Grundsatz will in seinen Folgen Themen beleuchten und hinterfragen, zur Diskussion, zum Gespräch anregen, vielleicht in manch einem Fall sogar Initialzündung sein dürfen, für die Hörerschaft hinein in ein Thema, das medial schon behandelt wird oder vielleicht auch in ein Thema, das richtungsweisend, wie wir hier sind und vielleicht ein Thema wird. Die Politische Akademie, in der wir uns heute befinden, im 12. Bezirk in der Tivoli-Gasse, versteht sich als Wertezentrum der Volkspartei. Diese Grundwerte werden erklärt, weitergegeben, vermittelt. Diese Werte sollen Grundlage politischen Entscheidens sein. Jetzt und auch natürlich in Zukunft. Abseits des tagespolitischen Geschäfts will man hier Politik grundsätzlich betrachten, auf einer anderen Ebene und dennoch konkrete Anlässe in die Diskussion, die Gespräche einfließen lassen. Das ist es auch, was wir in dieser neuen Serie sehr gern und auch als Basis unseres Podcasts übernehmen wollen. Wie schon zuvor erwähnt, das Thema Nummer 1, Familienbonus bzw. Familienbonus Plus. Herzlich willkommen im Studio, liebe Bettina, schön, dass du heute bei uns bist.
Schönen Tag.
Willkommen auch bei uns im Studio hier im 12. Bezirk, Universitätsprofessor Wolfgang Matzerl.
Grüß Gott.
Wir haben zum besseren Vorstellen, wo wir uns befinden, wie gut es uns geht, einen Kamin im Eck, Gott sei Dank unbefeuert. Die Studiotechnik strahlt Wärme genug ab. Die Fenster hinaus in den Park freuen uns auch, leider schon dunkel. Viel ist davon momentan nicht zu sehen, die Dämmerung hat eingesetzt. Vor uns Kaffee, Wasser und die Technik freut bröselfreies Teegebäck. Grundsätzlich als Schlagwort in aller Munde der Familienbonus Plus. Kein Stammtisch, kein Kindergarten-Event, kein Spielplatz-Talk. Selten ein Medium bei uns in Österreich, das in den letzten Tagen, Wochen und Monaten ohne dieses Schlagwort, ohne diesen Begriff ausgekommen ist. Je nach Medium ist da von 800.000 bis 900.000 Haushalten die Rede, die diesen Familienbonus ausschöpfen können. Herr Professor Matzerl, was ist dieser Familienbonus?
Der Familienbonus Plus ist eine Reduktion der Steuerlast. Er wird nicht mit der Gießkanne ausgeschüttet, sondern nur an jene Steuerpflichtigen, die auch Kinder haben, ist aber Teil einer größeren Strategie, die Abgabenlast für Österreicher zu reduzieren. Ich halte es für sehr interessant, dass hier ein Schwerpunkt gewählt wurde, nicht generell den Tarif als ersten Schritt zu reduzieren, sondern ganz genau zielgerichtet für Menschen, die durch die Steuer belastet sind, aber gleichzeitig die Last der Alimentation für Kinder tragen, eine deutliche Reduktion der Abgaben zu bewirken. Damit bleibt den Menschen fühlbar mehr im Börsel. Gerade in einer Situation, wo sie ja auch etwas anderes für die Gesellschaft leisten, nämlich sich der Erziehung und dem Unterhalt von Kindern zu stellen.
Dieses System, diese Einrichtung Familienbonus europaweit gesehen, ist etwas, das es ja so noch nicht gegeben hat.
Wir haben europaweit in den meisten Ländern sehr wohl steuerliche Entlastungen für Menschen, die Kinder erziehen und für Kinder sorgepflichtig sind. Österreich ist hier bekanntermaßen ganz weit hinten. Abgesehen von Schweden haben wir die geringste steuerliche Entlastung für Menschen, die Kinder haben. Insofern kann man sagen, sind wir endlich in einem Nachholeffekt und wenn Sie mir erlauben, es hat mich nicht gewundert, dass sobald eine Regierung mit deutlich jungen Menschen am Ruder ist, dass man hier einen klaren Schritt gewählt hat.
Die richtige Richtung.
Ich bin überzeugt, dass ein Schritt in die richtige Richtung ist.
Ich habe von mir jetzt ein Schreiben dieser Tage bekommen, ein Schreiben des Bundesministeriums für Finanzen. Darin ist zu lesen, Eltern leisten bei der Erziehung ihrer Kinder einen großen Beitrag in der Familie und für die Gesellschaft. Unterschrieben Finanzminister Hartwig Löger und Staatssekretär Hubert Fuchs. Welche Überlegungen, welche Werte standen denn im Vorfeld der Einführung dieses Familienbonus im Vordergrund?
Die Diskussionen haben ganz klar gezeigt, dass es gerade im Mittelstand ein Problem ist, wenn man Kinder bekommt und merkt, dass zusätzlich zu steuerlichen Belastung dann, was man für Kinder an Geld ausgeben wird, spätestens ab dem zweiten Kind fast wieder in die Nähe der Armutsgrenze bringt. Und hier auf der einen Seite eine Anerkennung zu geben, dass Menschen sehr wohl sich der finanziellen Belastung für Kinder stellen, aber gleichzeitig ihnen auch zu ermöglichen, ihre Lebenskonzepte nicht gänzlich wieder über Bord werfen zu müssen. Das scheint mir eine sehr ausgewogene Sicht, auf der einen Seite die individuelle Verantwortung für Kinder wahrnehmen zu können, aber gleichzeitig auch als Gesellschaft Anerkennung zu geben, wenn jemand sich der Reproduktion, um es technokratisch zu sagen, stellt und dadurch nicht quasi doppelt bestraft, wenn man so will, werden soll, auf der einen Seite Alimentationslast zu tragen und gleichzeitig Steuerlast zu tragen. Hier eine fühlbare Entlastung zu geben, ist zweifellos ein Gebot der Stunde.
Also ein Zeichen zu setzen für die Wertigkeit der Familie, für den Wert, den die Familie in der Gesellschaft dann auch hat.
Was immer man unter Familie versteht, jedenfalls ganz klar ein Zeichen zu setzen, dass der Beitrag in die Nachhaltigkeit der Gesellschaft durch das in die Welt setzen von Kindern zu geben und gleichzeitig die Gesellschaft auch zu stützen, indem man zwar Steuern zahlt, aber nicht quasi doppelt in die Zukunft zu investieren. Hier ist die steuerliche Entlastung eine Maßnahme, die vermeiden soll, dass eine doppelte Belastung entsteht.
Mhm. Bettina, du nickst und lächelst. Präsidentin der Politischen Akademie der Volkspartei hier im Springerschlössl in Meidling. Du hast Termine, du hast Meetings, Kommunikation, Pressearbeit, Schulungen, Weiterbildung, Arbeit an der Basis, Arbeit mit Menschen. Das alles einerseits deine tägliche berufliche Herausforderung, deine tägliche berufliche Arbeit. Andererseits, du bist auch Mama, eine junge, dynamische Mama. Und auch du schaffst den beruflichen Spagat hin zu den privaten Dingen, so wie viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Wie nimmst du dieses Muttersein, das Mama-Sein, das Elternteilsein wahr, diese neue Rolle für dich?
Als großes Geschenk zum einen, und ich bin mir sicher, der Wolfgang Matzal sieht das sozusagen als Privatmensch auch ganz genauso. Und gleichzeitig sehe ich natürlich, und das ist die Ambivalenz, die Widersprüchlichkeit, Gleichzeitigkeit des Lebens, dass es natürlich mit dem Geschenk des Kindes, und meine Tochter ist sozusagen ein sehr, sehr großes, wahrscheinlich das größte Geschenk meines Lebens, gleichzeitig auch viel Belastung, natürlich Herausforderung auch auf einen zukommt. In zeitlicher Sicht sowieso, manchmal ist es körperlich anstrengend. Und was wir jetzt vorhin besprochen haben, es ist natürlich auch finanziell eine Sache, die man merkt, weil solche Kinder auch für ihr tägliches Sein und Tun Geld kosten. Und sozusagen jetzt in meinem Fall zum Beispiel jetzt auch die Kinderbetreuung, für die wir uns entschieden haben, natürlich auch Geld kostet. Und insofern ist es für Familien, du hast mich jetzt junge Mutter genannt, dafür bin ich sehr dankbar, aber sozusagen für frische Familien, sagen wir es einmal so, natürlich ein Thema, dass sie auch mehr Geld zur Verfügung brauchen, um all diese Aufgaben gut stemmen zu können. Und was uns dabei wichtig war, bei der Gestaltung des Familienbonus, ist, dass wir auch die Freiheit der Familien vergrößern, mit dem Geld, das sie erarbeitet haben, auch selbst Entscheidungen zu treffen, was sie damit tun. Und Wolfgang Matzl hat vorher gesagt, es geht um eine Entlastung, eine Reduktion des Steueraufkommens, der persönlichen Steuerlast. Also quasi der Staat nimmt weniger von mir, wenn ich auch Elternschaft zu tragen habe. Es gibt andere ideologische Konzepte, die sehen das anders, ne? Die sagen halt eher, zahlst alles sehr, sehr viel Steuern und wir als Staat entscheiden dann, was wir mit dem Geld machen. Das ist nicht unser Zugang. Uns geht es auch darum, sozusagen die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen, der einzelnen Familie auch entsprechend zu vergrößern und sagen, wir nehmen euch weniger weg, sozusagen, in unserem Konzept. Euch bleibt mehr netto, vom Brutto und von dem Geld, das ihr euch auch erarbeitet. Das ist sozusagen die Idee dahinter und ihr könnt auch frei damit entscheiden, was ihr mit diesen bis zu 1500 Euro pro Kind im Jahr dann tatsächlich macht, wofür ihr die ausgibt. Kinderbetreuung, allgemeines Aufkommen, das, also du hast es Alimentation genannt vorhin, sozusagen für allein das, was das Kind halt so kostet, ob es für Schulausflüge verwendet wird. Ich meine, die Ideen, glaube ich, dafür sind mannigfaltig, die jede Familie hat. Es wird nicht übrig bleiben, dieses Geld, und es wird auch vermutlich sozusagen dem Wirtschaftskreislauf wieder zugeführt, um jetzt ein Stück weit sozusagen, Wolfgang, in deinen Gefilden auch sozusagen zu wildern. Es kommt dann auch ja wieder zurück, weil es gebraucht wird.
Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die Ideen nicht ausgehen werden. Dir werden sie nicht ausgehen.
Das glaube ich nicht.
Und viele anderen auch nicht.
Ich glaube, es ist in der Tat ein wichtiger, auch gesellschaftspolitischer Ansatz, aus dem Menschenbild heraus, den Menschen zuzutrauen, dass sie mit dem Geld etwas Sinnvolles machen, dass sie ihr Lebenskonzept realisieren können, das sie mit ihren Familien haben. Das bedeutet nicht, dass es dem Staat nicht auch zustünde, bestimmte Entscheidungen im Interesse von Lebenskonzepten zu treffen. Ich glaube, niemand hat etwas dagegen, wenn wir klar Kinderbetreuungseinrichtungen finanzieren. Aber ich halte es für wichtig, dass der Staat ein zusätzliches Momentum an Freiheit einräumt, im Vertrauen darauf, dass die Menschen von dieser Freiheit verantwortungsvoll auch Gebrauch machen. Gerade Menschen, die sich dem Kinderthema stellen, kann man das auch, glaube ich, ganz klar zutrauen, dass sie das Geld nicht für sich persönlich verbraten, sondern im Interesse ihres Familienlebens nutzen.
Verantwortung ist ja die Schwester der Freiheit, wenn man es sozusagen auch benennen möchte. Die beiden brauchen einander. Eine verantwortungslose Freiheit, die wird nicht zum Wohle des Einzelnen, aber auch nicht der Gesellschaft sein. Und genau darum geht es. Also die Verantwortung möglich zu machen, die sie zuzutrauen, aber sozusagen ohne, dass ich einen Spielraum habe, eine Freiheit habe, ist ja die Verantwortung irgendwie sinnlos, wenn ohnehin immer jemand für mich entscheidet und ich meine Eigenverantwortung nicht wahrnehmen kann. Und genau darum geht's. Den Eltern, den Familien auch ihre Verantwortung lebbar zu machen, indem sie jetzt ein Stück weit mehr die Möglichkeit haben, über ihr Einkommen freier verfügen zu können. Das ist die Idee dahinter.
Eine gute Idee, Verantwortung übernehmen zu dürfen, zu können. Und so
kann auch viel Freude machen, auch wenn es anstrengend ist.
Das wissen wir alle. Herr Professor Matzel, in einem ORF-Interview mit Radio Vorarlberg sind Sie der Frage nachgegangen, ob uns mit der Arbeit auch der Wohlstand ausgeht. Arbeit als Teil des Lebens. Da gibt es den Satz, arbeitest du oder bist du bei den Kindern? Ist Ihrer Ansicht nach diese Wertigkeit in dem Bereich verloren gegangen? Ist das Zuhause-Sein beim Nachwuchs, bei den Kindern, die Familienarbeit in unserer Gesellschaft nicht mehr so angesehen? Ganz wichtige Betonung auf nicht mehr so angesehen. War es schon angesehener, als es momentan ist? Also eine Arbeit zweiter Klasse. Wie denken Sie darüber?
Die historische Perspektive zeigt, dass Familienarbeit etwa seit der Industrialisierung nicht mehr als Arbeit gesehen wird, sondern quasi als Privatvergnügen. Es ist tatsächlich eine wichtige Frage der Semantik, daher auch eine Frage der Grundsätze der politischen Einstellung, ob man Familienarbeit als Arbeit definiert. Und Arbeit hat in unserer Gesellschaft halt zwei Effekte. Auf der einen Seite soll sie in ausreichendem Maße Lebensunterhalt vermitteln, dass man entsprechend Geld bekommt. Zum anderen, in unserer Erwerbszentrierung soll sie auch Altersvorsorge sicherstellen. Vor etwa 15 Jahren hat man diesen zweiten Aspekt begonnen, ganz klar zu regeln, nämlich durch die im internationalen Vergleich sehr gute Anrechnung von Kindererziehungszeiten für die Pension. Damit ist durch Familienarbeit, jedenfalls bis zum vierten Lebensjahr des Kindes, Alterssicherung gewährleistet. Und ein weiterer Schritt, der damals gesetzt wurde, war durch das Kinderbetreuungsgeld auch in größerem Maße finanzielle Ressourcen zum Lebensunterhalt zur Verfügung zu stellen. Der dritte Schritt, der jetzt gesetzt wurde, ist über die steuerliche Förderung jener Menschen, die tatsächlich im Erwerbsprozess stehen und in ausreichendem Maße Steuern bezahlen, auch hier zusätzlich Lebenshaltungsgrundlagen zu finanzieren, sodass eben darin auch eine Anerkennung von Familienarbeit als Arbeit in unserer Gesellschaft zu sehen ist.
Wird sich der Familienbonus in Richtung Anreiz, eine Familie zu gründen, einen Anreiz zu geben, Kinder zu bekommen, auswirken können?
Wir haben in den letzten etwa 10 Jahren viele Studien gemacht im Institut für Familienforschung, die gezeigt haben, dass der Anreiz, eine Familie zu gründen, nicht nur vom Geld abhängt. Glücklicherweise, ich glaube, es wäre eine arme Gesellschaft, wenn man sich aus finanziellen Gründen dazu entschließt. Aber wir haben etwas sehr deutlich gesehen. dass gerade der Mittelstand dann, wenn er sich das Paar in gewisser Weise konsolidiert hat, auch im Erwerbsprozess konsolidiert ist, so ab die 30 Jahre ungefähr ist das typischerweise der Fall, dass man dann überlegt, doch zu reproduktiven Tätigkeiten zu schreiten und reproduktive Effekte in Kauf
zu
nehmen.
Wie schön er das sagt.
Und dass dann ein Kind fühlbar plötzlich zur Belastung wird und der mühsam gewonnene, etwas konsolidierte Lebensstandard plötzlich als gefährdet erscheint. Und dort genau ist die Krux, dass der Mittelstand nach dem ersten Kind typischerweise das zweite Kind noch weiter hinauszögert und möglicherweise dann eben nicht mehr realisiert, geschweige denn ein drittes Kind realisiert. Hier ist genau die These auch des Familienbonus Plus anzusetzen, dass man dem Mittelstand zeigen möchte, dass es nicht den Lebensstandard gefährdet, wenn man Kinder erzieht und Obsorgepflichten trägt, sondern der Staat hier ein positives Signal gibt und sagt, soweit ihr den Kinderwunsch weiterhin habt, realisiert ihn auch. Es wird nicht zu eurem Nachteil sein.
Als Familienvater von drei Kindern, drei sehr aufgeweckten Kindern, ist es ganz klar, man hat eben Verantwortung übernommen. Das heißt, das Thema Verantwortung haben wir heute ja schon behandelt. Solidarität als Grundsäule des Miteinanders, Familie als Gemeinschaft, das Familie als Einheit, Kindererziehung, Gerechtigkeit, diese unbezahlte Familienarbeit haben wir heute schon thematisiert. Familie als Kern der Gesellschaft, als Herzstück der Gesellschaft, Bettina?
Ja, zweifellos. In Familien lernen wir viel. Also nicht jetzt nur unsere Kinder, die haben wir immer so, denen wollen wir was lernen. Und wir kommen dann drauf, eigentlich ist es genau umgekehrt. Wir wollen sie auch erziehen. Oft kommen wir auch drauf, dass das genau umgekehrt ist. Aber so wachsen wir in diesen Einheiten alle miteinander. Loten unsere Möglichkeiten aus, wachsen auch dann und wann über uns selbst hinaus und fühlen uns gut aufgehoben. Ihr lebt es auf der anderen Seite auch wieder, was die Großeltern betrifft, die sozusagen dann in eine Pflegebedürftigkeit, in eine Phase kommen, wo sie auch Unterstützung brauchen. Und Familien können hier ganz, ganz viel auch leisten. Nicht nur dann in den harten Phasen, wo es tatsächlich handfeste Unterstützung braucht, in Taten, in Worten, manchmal auch in Geld, sondern auch ganz grundsätzlich sind Familien ein Rückzugsort für uns alle und auch eine Kraftquelle. Und sozusagen der Herr Professor vielleicht nur ein bisschen besser dann sozusagen auch vielleicht mit Forschungen hinterlegen können. Wir merken auch, dass es eine große Sehnsucht jungen Menschen nach Familie gibt, nach diesem Ort, der Rückhalt gibt. Und das sehr oft, und das ist auch eine Entwicklung, die wahrscheinlich der Mobilität unserer Gesellschaft geschuldet ist, dass dort, wo es die Kernfamilie nicht gibt oder wo man weit weg von ihr ist, man sich oft so Zweitfamilien herausbilden, die aus Freundeskreisen bestehen, aber die ähnlich funktionieren. Also sozusagen, wo dann auch die sich auch da Rollen aufteilen. Also die Familie braucht es. Und die Familie, so wie wir sie verstehen, sozusagen, wo man unterschiedliche Generationen füreinander Verantwortung tragen, die ist ein Herzstück. Und ich sage da vielleicht eines nur dazu. Es gibt so ein sperriges Wort, das im Wertekanon der Volkspartei immer wieder vorkommt. Das nennen sie Subsidiarität, nicht? Und da jeder denkt, das hat mit mir gar nichts zu tun. Im Kern geht es darum, bei diesem Begriff, dass wir wollen und meinen, dass es am besten ist, wenn die jeweils kleinste Einheit, die das auch noch kann, eine Entscheidung trifft. Haben wir oft im Zusammenspiel mit dem Staat, Nationalstaat und der Europäischen Union, dass man sagt, alles, was in Österreich auf dieser Ebene besser geregelt werden kann, als es sozusagen allgemein in Brüssel, soll doch von uns entschieden werden. Mit der Idee, dass Entscheidungen, die möglichst nahe am Einzelnen, am Bürger sind, die besten sind, nämlich im Outcome und wahrscheinlich auch nicht nur die effektivsten, sondern auch die effizientesten. Das ist die Idee dahinter. Was heißt das jetzt für die Familie? Die Familie ist sozusagen neben dem Einzelnen, der Einzelnen, die zweitkleinste Einheit der Gesellschaft. Und uns geht es auch darum, eine Gesellschaft zu bauen, wo den Familien viel Spielraum bleibt. Wo die Familien, die so viel leisten können, wo wir alle so viel Positives erlebt haben, und ja, man erlebt in Familien nicht nur Positives, das ist mir schon klar, also sozusagen, die so viel dazu beitragen, auch dass der Einzelne, die Einzelne sich entwickelt, die uns auch so prägen, dass diese Familien auch tatsächlich die Möglichkeit haben, viele Entscheidungen selber zu treffen. Und da können wir mit Maßnahmen unterstützen, wiederum auf das eingangs besprochene Familienbonus, wo wir die Freiheit erhöhen, auch diese Entscheidungen treffen zu können. Aber wir können da auch sozusagen immer wieder, wenn wir uns überlegen, auch das Kompetenzwirrwarr des Staates zu entflechten, auch immer wieder überlegen, welche Dinge können wir den Familien tatsächlich denn auch wieder vielleicht zurückgeben in ihre Verantwortung und was können wir auch sichtbar machen, was sie schon leisten. Wenn wir all das, was in Familien geschieht, an gegenseitiger Entwicklungs-, Erziehungs-, Betreuungs-, Fürsorgearbeit bezahlen müssten, das weißt sicher wieder du besser, also sozusagen, dann würde das der Staat auch gar nicht stemmen können. Und ich glaube, diese Wertigkeit muss man immer wieder auch ins Leben rufen. Das ist kein, der Staat putzt sich an den Familien ab, so mögen das manche etikettieren. Ich sehe es ganz anders, die Familien haben die Möglichkeit, ihre Rolle im Zusammenspiel aller Generationen auch gut wahrzunehmen und freie individuelle Entscheidungen, auch verantwortungsvolle Entscheidungen füreinander zu treffen. Und das hat einen großen Wert für uns alle. Und den immer wieder bewusst zu machen und mit politischen Entscheidungen zu unterstützen, darum geht's. Das wollen wir auch betreiben.
Ja, ich möchte nur kurz noch ergänzen. Zwei Dinge. Das eine ist, Familie ist eben nicht nur in dem Sinn Keimzelle der Gesellschaft, wie man meint, also es geht sonst nicht weiter, sondern ist auch ein wichtiger Lernort. Der Lernort in der Gesellschaft, wo man eben auch lernt, mit nicht ganz Perfektem umzugehen, wo man Beziehungen lernt, in all ihrer Schönheit, aber auch Problematik und Schwierigkeit, nachhaltig zu leben. Als Lernort ist Familie für mich unverzichtbar, auch im Sinne eines kulturellen Transfers, des Weitergebens. Und insofern ist Familie, und das ist jetzt für mich der zweite Gesichtspunkt hier, ein wichtiger Ort für Nachhaltigkeit in einer Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die nur Freundeskreise kennt, verliert den Blick auf die Zukunft. In Kindern wird der Blick auf die Zukunft nicht nur ermöglicht, sondern wird überhaupt Zukunft einer Gesellschaft auch erst ermöglicht, weil sonst ist ja mit dem individuellen Leben und dem Leben in der eigenen Generation zu Ende geht. Familien, wo wir eben auch Kinder als konstitutives Element des Familienbegriffs sehen, ist die Nachhaltigkeit und damit nur die Zukunft einer Gesellschaft erst gewährleistet.
Nachhaltigkeit, Zukunft, Worte, die sehr viel Positives auslösen, der Blick hin in zukünftige Generationen. Knackig, griffig und konkret ist in den Medien immer von den 1.500 Euro die Rede und darauf fokussiert sich sehr oft, wenn man davon spricht, wie kommt man jetzt in diesen Genuss dieser steuerlichen Entlastung? Es betrifft ja immerhin rund 1,6 Millionen Kinder in ganz Österreich, Herr Professor. Ja.
Voraussetzung ist, dass man tatsächlich Steuern bezahlt. Aber zweite Voraussetzung ist, dass sich zunächst die Eltern einigen müssen, wer den entsprechenden Antrag stellt. Wenn Vater und Mutter des Kindes beide im Erwerb stehen, dann ist es sinnvoll und möglich, dass man entsprechend sich aufteilt, diesen Familienbonus. Grundsätzlich hätte derjenige, der die Familienbeihilfe bezieht, prioritär den Anspruch. Sollte aber hier zu wenig Steuerleistung da sein, können sich die Eltern auch teilen. Auch damit wird anerkannt, dass eben geteilte Verantwortung auch geteilte Entlastung bringen soll.
Der Österreicher neigt dazu, bei vielen Dingen zu meinen, es könnte kompliziert werden. Das wird in dem Fall, glaube ich, nicht der Fall. Es ist handelbar, es ist machbar, zu diesen Beträgen zu kommen.
Ja, es ist glücklicherweise hat Österreich eine sehr große mittlerweile Tradition und auch Vorreiterrolle in E-Government. Man kommt hier sehr leicht durch entsprechende Formulare, auch über das Internet, an das Geld, das einem zusteht.
Für alle Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts auf www.familienbonusplus.at gibt es alles Wesentliche und Wissenswerte dazu. Auf dieser Website erhält man Auskunft darüber, wie Eltern denn zu dieser Steuerentlastung kommen können. Rauchen erst ab 18, Indexierung der Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder, seit 1. Jänner 2019 Ehe für alle, die Arbeit einer Expertengruppe zum Thema Lohngerechtigkeit unter dem Motto gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit, die wird fortgesetzt. Die Bundesregierung ist also hurtig unterwegs. Professor Matzal, Sie als Arbeits- und Sozialrechtler können zufrieden sein, was bislang passiert ist. Große Schritte in die hoffentlich richtige Richtung.
Ich bin sehr positiv berührt, dass viele Schritte jetzt gesetzt werden. Man wird sehen, wie weit diese Schritte auch auf Dauer halten. Aber es ist einmal wichtig, ganz klare Signale zu setzen, die für Menschen, die sich viele Jahre hindurch von der Politik nur bedingt wahrgenommen fühlen, auch klar zu zeigen, dass der Staat ihre Arbeit schätzt.
Zurück zum Familienbonus. Am 4. Juli des vergangenen Jahres gegen die Stimmen von SPÖ und damals noch der Liste Pilz beschlossen. Zu lesen war einerseits, dass der Staat denen weniger wegnimmt, die Verantwortung für Kinder übernehmen. Der Mensch also im Mittelpunkt steht, wir haben es heute schon einmal erwähnt und besprochen. Und nicht der Staat. Eigenverantwortung und Freiheit, Erziehung als Aufgabe der Familie. Bettina, was soll der Staat leisten und was bleibt dann den Familien überlassen?
Ich denke, ich kann nur mal zurückkommen auf ein Prinzip, das wir schon erwähnt haben heute, und somit der Podcast ist vielleicht nur mehr erklärt, was sonst so hölzern ist. Subsidiarität muss man halt auch leben. Also man muss auch ernst nehmen, wofür man steht. Und darum geht es ganz genau, den Familien auch das entsprechend tun zu lassen, was sie auch gut können. Wie vorher schon gesagt, füreinander da sein, füreinander sorgen, miteinander lernen, sozusagen das Leben auch sozusagen miteinander lernen. Der Staat muss aber dann da sein, wenn das nicht gut gelingt. Und der Staat muss Dinge übernehmen, die der Einzelne nicht gut lösen kann. Wir haben vorher darüber auch schon gesprochen in dem Rahmen des Podcasts, dass es natürlich so ist, dass, und da sind wir uns alle einig, es auch öffentliche, staatliche Kinderbetreuungseinrichtungen braucht, weil natürlich Sinn macht, wenn man das für eine größere Gruppe von Menschen organisiert und nicht jeder für sich tut. Wir haben darüber gesprochen, dass der Staat ja auch jetzt schon Familienbeihilfe gibt, um auch schon ein Stück weit sozusagen auch zu unterstützen, wenn Kinder versorgt und erzogen werden. Also natürlich gibt es diese Transferleistungen, natürlich gibt es die gemeinschaftlich organisierten Angebote für Kinder und Familien. Ich mag gar nicht vom Mutter-Kind-Pass reden, also ein wertvolles Instrument seit vielen Jahren, Jahrzehnten, was die Kinder- und Jugendgesundheit betrifft. Also natürlich gibt es Dinge, wo der Einzelne alleine verloren wäre und sich das auch nicht organisieren könnte. Und da, klarerweise, springt die größere Einheit ein. Das mag die Gemeinde sein, wenn es darum geht, zum Beispiel auch Kinder-, Kleinkinderbetreuung zu organisieren. Das mag das Land mal sein, wenn ich an das Kindergartenwesen denke. Und das ist in anderen Bereichen, wenn ich an die Steuerentlastung sozusagen und die Familienbeihilfe denke, auch der Bund. Und immer die nächstgrößere Einheit, in der es am besten aufgehoben ist. So verstehen wir, wie dieses staatliche System, ähnlich wie eine sozusagen russische Puppe, kann man sich das vorstellen, funktioniert. Sozusagen, je kleiner die Einheit, desto überschaubarer ist auch sozusagen die Entscheidung, die man trifft. Ich sage, dass es auch so Mischbeispiele gibt und die finde ich recht spannend. Meine Tochter ist zum Beispiel in einer Kindergruppe sehr gut betreut und ich glaube, manchmal finde ich das sogar lustiger als daheim, wo lauter Erwachsene sind. Also sozusagen dieser Wechsel auch von mit Kindern und mit den Großen sein, das macht da Sinn. Diese Kindergruppe ist zum Beispiel auf eine Privatinitiative hin entstanden, weil einfach vor schon über 20 Jahren, und das ist für die ländliche Region, in der ich bin, eigentlich sozusagen damals etwas Unerhörtes im wahrsten Sinne des Wortes gewesen, sozusagen was ganz Neues, schon vor über 20 Jahren da eine Gruppe junger Familien gefunden hat, es muss doch sowas geben, wir organisieren uns das. Die haben dann gemeinschaftlich sozusagen einen Verein gegründet und mittlerweile wird natürlich auch dieser Verein, weil gewisse Auflagen erfüllt werden, auch öffentlich subventioniert. Aber an sich ist da noch sehr viel über von diesem Wir tun gemeinsam. Wir sind da Mitglieder in diesem Verein. Wir leisten natürlich Beiträge für die Betreuungszeit, aber wir waschen auch dort regelmäßig die Wäsche. Wir gehen für dort einkaufen. Wir organisieren gemeinschaftlich einen Punschstand und machen dort, was ich sozusagen Fundraising. Also ich finde das auch gut, wenn der Einzelne, soweit es möglich ist, auch merkt, dass man solche Angebote gemeinsam mitgestalten kann, dass das nicht eine anonyme Stelle irgendwo für dich organisiert, mit der ich nichts zu tun habe, sondern ich kann das Lebensumfeld, das Lernumfeld meines Kindes auch entsprechend mitgestalten. Und ich glaube, solche Initiativen, ich glaube, es wäre jetzt zu weit gegriffen, das Public-Private Partnership zu nennen, aber eigentlich ist es das sogar im besten Sinne, die braucht es auch, diese Partnerschaft zwischen Bürgerinnen, Bürgern und Staat, zwischen Familien und öffentlicher Hand. Und ich glaube, dann bringt sich der Staat auch bestmöglich in das Familiengefüge ein, wenn er diese Unterstützungsleistung auch bringt. Aber sozusagen ich als Teil einer Familie möchte auch nicht haben, dass der Staat sich zu viel in das einmischt und mir sagt, wie ich denn mit meinem Kind zu tun, zu lassen, zu reden habe. Ich sage nicht, und das glaube ich, gehört in diesem Zusammenhang auch mitbesprochen, dass alle Familien sich damit so leicht tun. Es gibt immer wieder auch Schwierigkeiten in Familien und es gibt auch Situationen, schlimmerweise, tragischerweise, wo Kindeswohl auch gefährdet ist. Auch da hat der Staat eine wichtige Rolle im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe. Und ich glaube, da ist man auch dazu gekommen, diese Angebote ansteigend zu organisieren. Ne? Hat man früher den Eltern, das war eine andere Haltung, die Kinder sehr rasch weggenommen, wenn man gefunden hat, sozusagen, wenn es mal wo Troubles gibt, sind in einem Heim besser aufgehoben, geht man jetzt auch den Weg, das sukzessive zu machen, auch vor Ort zu helfen. Auch das hat viel damit zu tun, dass man den Familien die Verantwortung wieder so lange lassen möchte, wie sie tragen können und dabei unterstützt, die Verantwortung zu nehmen, weil die Gründe sind vielfältig, warum es mal Schwierigkeiten gibt in einer Familie. Und auch da kann die öffentliche Hand helfen.
Es gibt ja auch ein sehr schönes Detail des Familienbonus Plus. Wenn man davon ausgeht, dass familiäre Situationen umso schwieriger sind, je mehr auch finanzieller Druck in der Familie ist, ist es naheliegend, dass man speziell für Alleinerzieher eine besondere zusätzliche Maßnahme gemacht hat, damit sie auch eine finanzielle Erleichterung bekommen, selbst wenn sie nicht in den Genuss der kompletten Steuerentlastung kommen können.
Ja. Bei so viel Positivem, was wir jetzt in den letzten Minuten gehört haben, gibt es natürlich auch kritische Stimmen, die man wahrnimmt in der Medienlandschaft. Die SPÖ zum Beispiel vertritt die Ansicht, dass anstatt des Familienbonus ein zweites Gratis-Kindergartenjahr für alle viel sinnvoller gewesen wäre. Dazu pro Gruppe dann auch eine zusätzliche Pädagogin, ein zusätzlicher Pädagoge, bessere Öffnungszeiten dieser Einrichtungen. Die Liste Pilz hingegen bemängelt, dass die höheren Einkommensschichten bevorzugt werden und der Bonus jene, die dann von Armut tatsächlich betroffen wären, gar nicht erreichen würde. Stimmt das? Ist der Vorwurf, wonach diese Einkommensschere weiter geöffnet werden würde, zu entkräften? Sicherlich wird man es entkräften können. Was antworten Sie den Kritikern? Bettina, Herr Professor.
Ich glaube, man muss hier wirklich differenzieren. Familienbonus Plus ist nicht eine Maßnahme der Armutsbekämpfung, sondern es ist eine Maßnahme der Ermöglichung von mehr Freiheit. Das ist ein legitimer Ansatz. Zweifellos bleibt aber das Armutsthema als solches nach wie vor auf der Tagesordnung. Aber es wäre aus meiner Sicht völlig falsch, würde man jede Maßnahme, die die Freiheit erhöht, gleichzeitig als Maßnahme der Armutsbekämpfung ausgestalten. Wir haben in Österreich über Jahrzehnte hindurch eine Politik verfolgt, die jede Maßnahme mit der Armutsbekämpfung verknüpft hat. Damit ist in vielen Bereichen aber auch die Freiheit verloren gegangen. Wenn man hier jetzt einmal einen anderen Schritt macht, halte ich das zweifellos für legitim. Ein zusätzlicher Gesichtspunkt ist zu bedenken bei der Forderung nach dem zweiten Kindergartenjahr und nach der Forderung zusätzlicher Elementarpädagogen und Pädagoginnen. Das stößt bereits jetzt an Realisierungsgrenzen. Wir haben nicht genug Menschen, die diese entsprechende Qualifikation haben, Kinder, mit denen sie nicht familiär verbunden sind, in größeren Gruppen zu betreuen. Wir müssen einfach sehen, dass die schmäleren Generationen in vielfältiger Weise nicht mehr imstande sind, so viele hochqualifizierte Menschen zur Verfügung zu stellen, wie man sich oft wünscht. 5000 Lehrer brauchen wir, tausende Ärzte brauchen wir, Pflegekräfte, Elementarpädagoginnen, woher sollen wir sie nehmen? Ich glaube, gerade hier ist auch wichtig, einen Paradigmenwechsel vorzunehmen und sagen, wenn wir nicht hohe Qualität gewährleisten können als Gesellschaft in Fremdbetreuung, dann ist es besser, wenn wir den Eltern ermöglichen, entsprechend ihren Präferenzen auch Kinder zu betreuen, weil hier durch die enge familiäre Bindung eine Qualität sichergestellt werden kann, die man durch Elementarpädagogen in großem Stil und großem Ausmaß heute nicht mehr gewährleisten kann, weil wir einfach zu wenig haben.
Bettina? Die Frage, die jetzt ein Stück weit im Raum steht, ist sozusagen, ob es gerechtfertigt ist, Menschen, die was leisten, auch dann noch was draufzugeben. Das ist jetzt sozusagen das, was von den Kritikern immer kommt. Und ich mag schon noch sagen, dass etwas zu leisten, und da rede ich nicht von Hochleistung, sondern seinen Beitrag zu leisten in der Gesellschaft, schon auch was wert sein darf und was wert sein muss und dass wir das auch entsprechend wertschätzen und in den Vordergrund stehen. Leisten bedeutet, in der Früh aufzustehen, eine Arbeit zu verrichten, etwas beizutragen in einem Unternehmen, sozusagen in einem Dienstverhältnis, Arbeitsverhältnis, dafür auch bezahlt zu bekommen. Leisten bedeutet auch, sich für seine Kinder einzusetzen, für die Kinder da zu sein. Die Kinder tun jetzt das so technisch alimentieren, die Kinder zu ernähren, sich um sie zu kümmern. All das sind Leistungen auch für unsere Gesellschaft im Sinne der Nachhaltigkeit, wie wir schon gehört haben, im Sinne der Solidarität miteinander. Und diese Leistung auch zu würdigen, indem man sagt, Menschen, vor allem der Mittelstand mit Kindern, wo Familien beides leisten, also einer Arbeit, Erwerbsarbeit nachgehen, für die sie natürlich auch Steuern zahlen. Also wir reduzieren ja nicht in allen Fällen die gesamte Steuerlast, aber in vielen sozusagen, und auch noch Kinder sozusagen in die Welt setzen, die unserer Gesellschaft gut tun. Wenn beides geleistet wird, dann geben wir hier eine Entlastung, eine steuerliche Entlastung, weil wir den Wert dieser Leistung anerkennen. Und das darf auch gesagt und ausgesprochen werden. Und das muss man den Kritikern auch entgegenhalten, dass ich finde, dass eine Politik, die immer all diese Dinge gleich madig macht und sozusagen immer sozusagen das immer gleich vergleicht mit einer großen Ungerechtigkeit, dass die auch nicht dazu beiträgt, dass in dem Land eine große Leistungsbereitschaft gefördert wird und Menschen auch Freude daran haben, ihren Beitrag in der Gesellschaft zu leisten, egal ob in der Erwerbsarbeit oder in der Familienarbeit. Und uns ist halt wichtig, eine Gesellschaft zu bauen, wo das im Vordergrund und im Mittelpunkt auch steht. Und ich ergänze, um sozusagen die Klammer zu schließen, natürlich wissen wir, dass es in der Gesellschaft auch Druckpunkte gibt. Aber den Druck gibt es nicht nur, und du hast das vorher sehr gut herausgearbeitet, Wolfgang, den Druck gibt es ja nicht nur sozusagen dort, wo Armut und schon sehr nahe ist, sehr greifbar oder tatsächlich manifest ist. Der Druck entsteht auch in Familien, direkt in der Mitte der Gesellschaft, im Mittelstand, die Sorge haben und nicht berechtigte Sorge haben, dass mit der Geburt eines oder mehrerer Kinder dann plötzlich auch das Geld knapp wird. Und ich glaube, da leisten wir auch Vorschub, dass Phänomene entstehen, die wir nicht wollen. Natürlich wollen wir niemand haben, dass viele Menschen in diesem Land, dass überhaupt jemand arm oder armutsgefährdet ist. Und diese Maßnahme trägt dazu bei, dem auch sozusagen, das auch vielleicht für die Zukunft auch ein Stück weit für diese Familien abzufedern. Also all das muss man auch sehen, wenn man hier Kritik gibt, aber das ist natürlich auch sehr viel, muss man sagen, tagespolitisches Hickhack dabei, dem wir uns jetzt ja hier Gott sei Dank nur bedingt stellen müssen und das auch wahrscheinlich zur politischen Folklore ein Stück weit gehört. Wobei es auch schade ist, dass man sozusagen, sage ich dazu, sozusagen als ehemalige Mandatarin, die Dinge der anderen politischen Seite gar nicht gutheißen darf. Das finde ich gerade beim Familienbonus Plus sehr schade, weil sozusagen wird sie auch nichts verbrennen als politischer Mitbewerber.
Ich glaube, es ist auch wichtig zu sehen, dass sie erstens niemand etwas weggenommen wird, zweitens niemand Anerkennung versagt wird. Es geht eher darum, Menschen, die gesellschaftliche Leistungen bringen, nicht doppelt zu belasten, sondern von einer zusätzlichen Last, die sie im Steuerbereich tragen, einmal zu entlasten. Da muss niemand dem anderen dafür neidig sein.
Somit die finale Frage nach dem Ausblick. Wie wird der Familienbonus angenommen werden? Wie wird der Österreicher mit dem Familienbonus umgehen? Was wünschen meine Gäste dem Familienbonus?
Ich wünsche, dass möglichst viele Leute jetzt schon ihre Anträge gestellt haben. Das konnte man ja schon. Und dass viele jetzt auch in den nächsten Tagen, Wochen noch daran gehen, das zu tun. Viele neue Eltern hoffentlich, weil wir wollen ja auch haben, dass es viele Kinder in diesem Land gibt. Also von dem her wünsche ich mir, dass die Zahl der Bezieher, Bezieherinnen durchaus dem entspricht, dass wir sozusagen prognostiziert haben und in der Zukunft hoffentlich noch höher wird. Und ich wünsche mir, dass nicht nur sozusagen das Geld ankommt am Konto, das vielleicht irgendwann, so ist es halt mit solchen Dingen, auch wenn es insgesamt viel kostet, wenn man so will, wird es irgendwann dann selbstverständlich. Ich wünsche mir, dass auch die Aspekte, die wir auch heute besprochen haben, die Wertschätzung für die Leistung der Familien, der Familienarbeit, dass diese Effekte auch spürbar werden. Also, dass man sozusagen nicht nur das Geld nimmt und sozusagen das auf sozusagen sich darüber freut, sondern dass man auch spüren kann, dass man das für eine Leistung bekommt, die dieser Gesellschaft was wert ist. Ich denke, das wird uns insgesamt auch sehr gut tun und jedenfalls den Familien, die täglich beides tun, nämlich sozusagen einer Erwerbsarbeit nachgehen und sich um ihre Kinder kümmern.
Professor Matzel?
Ich würde mir wünschen, dass durch den Familienbonus Plus niemand mehr sich vor der Frage gestellt sieht, ob es sich vielleicht problematisch darstellt, an ein weiteres Kind zu denken, sondern sagt, ja, es wird sich ausgehen, wir haben ausreichende Möglichkeiten durch den Staat bekommen und stellen uns auch mit Freude den reproduktiven Effekten reproduktiver Tätigkeiten.
Ein würdiges Schlusswort und da freuen wir uns, wenn dieser Aspekt angenommen und aufgenommen wird. Danke, Herr Professor Matzel, für Ihre Ausführungen zum großen Thema Familienbonus Plus. Danke dafür, dass Sie heute bei uns im Studio der Politischen Akademie waren. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Auf Wiedersehen.
Bettina, viele Berührungspunkte gab es mit dir und deiner Arbeit in den letzten Jahren. Ich freue mich umso mehr, dich nunmehr als Präsidentin der Politischen Akademie im Studio bei mir zu haben. Nach den Ausführungen Professor Matzel und dem ersten großen Thema unserer neuen Podcast-Serie, dem Familienbonus. In jeder Folge unserer neuen Podcast-Serie wollen wir auch Einblicke in deine, in eure Arbeit liefern. Blick hinter die Kulissen quasi, ein Ausblick auch auf Veranstaltungen, auf Schwerpunkte, auf Dinge, die euch wichtig sind. Wann, wenn nicht heute, in der ersten Ausgabe die Frage nach dem Gebäude, der Akademie, deiner Arbeit hier, deinem Job als Präsidentin. Du bist angekommen. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was ist denn genau die Politische Akademie?
Wir verstehen uns hier als ein Raum für Entwicklung, ein sehr schöner Raum, wenn man das Ambiente hier herinnen, aber auch vor allem im Park bei uns draußen sieht. Das können die Hörerinnen und Hörer nicht, aber sie können gerne mal zu uns kommen, das ist gleich die Einladung. Denn wir sind nicht nur Bildungseinrichtung für politisch Interessierte und politische Profis und das Wertezentrum der Volkspartei. Wir sind vor allem immer wieder auch Türöffnerin für neue Menschen, für neue Ideen und versuchen, solchen Ideen zum Durchbruch zu verhelfen und neuen Menschen auch in neuen Menschen das Interesse an Politik und am Mitgestalten zu wecken. Das tun wir hier, das tun wir mit ganz viel Freude. Und ich persönlich, die ich die Akademie kennengelernt habe, als Seminarteilnehmerin vor über 18 Jahren, dann immer wieder auch als Trainerin, als eine, die hier diskutiert hat, die hier auch gefeiert hat, auch das passiert bei uns, finde, dass die Politische Akademie auch sowas wie das Herz und das Hirn unserer Volkspartei ist, in das ganz viele Menschen, und ich darf das jetzt seit kurzem auch, ihr Herz, ihr Hirn einbringen, um diesen Raum für Entwicklung auch immer spürbar zu machen. Und wie gesagt, nochmal die Einladung, wer immer uns jetzt hört und findet, er möchte oder sie möchte mal hier vorbeischauen, ist immer herzlich eingeladen.
Gutes Thema ist, wenn man mit dir spricht, in den letzten Jahren, jetzt und früher, das Thema Frauen. Das Thema Frauen in der Politik bedeutet, dass es natürlich auch Männer in der Politik geben muss. Beim Rundgang durch das Gebäude stechen da sehr viele bekannte Namen hervor. Fast nur Männer, aber eben bei denen nur fast.
Das ist richtig. Als ich da ins Haus kam in meiner neuen Rolle, bin ich noch aufmerksamer als früher mal durchs Haus gegangen, durch unser sehr schönes, denkmalgeschütztes, zu Recht denkmalgeschütztes Haus. Und dann fielen mir die Namen auf, die unsere Vortragsseminarseele auch tragen. Leopold Fiegel darunter, Leopold Kuntschak, Julius Raab, Josef Klaus, alles große Männer in der Geschichte, nicht nur der Volkspartei, sondern auch unseres Landes. Aber was mir schon irgendwie bewusst worden ist, ist, es haben doch ja auch Frauen bis hierher viel beigetragen in diesem Land, auch in der Politik und auch gerade in der Volkspartei. Und daher war es mir wichtig, das auch sichtbar zu machen, diesen Beitrag. Und wir haben uns da entschlossen, letztes Jahr den Grete Rehor-Salon bei uns zu eröffnen. Jetzt werden sich manche denken, wer ist Grete Rehor? Hier gleich ein Beitrag zur politischen Bildung. Grete Rehor war 1966 die erste Ministerin, das erste weibliche Bundesregierungsmitglied in Österreich. Und siehe da, sie war auch eine aus der Volkspartei, eine. Und ich finde auch ihre Geschichte sehr inspirierend, eine einfache Textilarbeiterin und Kriegswitwe, die sich über ihre gewerkschaftliche Tätigkeit bis zur Ministerin, wenn man so will, mit eigener Kraft, durch ganz viel eigene Bildung auch hinaufgearbeitet hat und daher auch sinnbildlich dafür steht für Frauen, die ihren Beitrag in diesem Land leisten. Und wir haben einen Salon nach ihr benannt. Unser Haus war brechend voll, weil über 130 Leute gekommen sind zur Eröffnung, was mir auch zeigt, dass es diese Wertschätzung für die Arbeit der Frauen gibt. Und wir wollen ausgehend davon immer mehr jungen Frauen, aber auch Frauen ganz allgemein, Mut machen, ihr Interesse wecken und sie gewinnen für politisches Mittun auf unterschiedlichsten Ebenen. Das ist sozusagen auch mein Auftrag hier im Haus.
Auf dass man noch Räume in dieser Villa finden möge, die dann benannt werden dürfen.
Die werden wir finden.
Da freuen wir uns darauf. Liebe Bettina, danke für deine Zeit, die du heute genommen hast. Und ebenso danke, dass du uns auch in den kommenden Episoden von Grundsatz begleiten wirst. Alles Gute.
Danke und auch euch alles Gute und hört wieder rein.
Danke an alle Hörerinnen und Hörer fürs Dabeisein, fürs Zuhören bei dieser unserer ersten Ausgabe von Grundsatz, dem Podcast der Politischen Akademie. Ich hoffe, dass vielleicht der ein oder andere Aspekt neue Einblicke eröffnet hat und auch im Bekannten- wie auch Freundeskreis zur Diskussion anregt. Das wäre schön, das würde mich und das Team sehr freuen. Über euer Feedback, eure Anregungen, natürlich auch Kritik und Fragen wären wir ebenso froh. Grundsatz findet sich auf Simplecast, natürlich via iTunes und auf Spotify. Eine Domain sei ebenso ans Herz gelegt, nämlich www.politische-akademie.at. Mir bleibt noch, mich an dieser Stelle recht herzlich für euer Interesse und das Zuhören zu bedanken. Ich hoffe auf ein Wiederhören und freue mich über Reaktionen zu dieser unserer ersten Ausgabe von Grundsatz, einer Produktion der Politischen Akademie und Missing Link. Alles Gute, auf Wiederhören.